Schönen guten Tag zur fünften Folge in diesem Format, in dem wir, und mit wir meine ich meine Wenigkeit, Benjamin Horlitz, der schon wieder hier ist und nicht weiß warum, Saw-Filme gucken gegen seinen Willen. Und natürlich sind auch die bezaubernden, super, super Kettensägen-Schmetterlinge hier, Robin Schweiger.
Hallo.
Hallo. Und Björn Balk. Hallo Björn.
Hallo, 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 hallo.
Frag mich nicht, wo ich mir diese Analogien heute hergezogen habe, aber es ist soweit. Die beiden jungen Herren haben mich gebrochen und ich bin heute sogar tatsächlich mit einem Bier in der Hand hier in diesem Format gelandet, weil ich es nicht mehr anders aushalte. Mhm. Ich freute mich aber trotzdem sehr auf das Gespräch und jetzt gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Hey, Saw 5, ja. Darum soll es heute gehen. Leute, es ist ein Film. Ich habe euch geschrieben, ich habe einen Film gesehen und habe Redebedarf.
Ja.
2008 ist der erschienen. Wie immer, einer dieser Fortsetzungen, die recht schnell um die Ecke kamen. Robin wird uns garantiert wieder mit tollen, tollen Fakten rund um die Entstehung beglücken, weil das ist ja sein Hauptfachgebiet. Regie hat wieder David Hackel geführt.
Nee, nicht wieder, das erste Mal.
Das erste Mal, sagt er jetzt so. Drehbuch ist von Patrick Melton und Marcus Dunstan. Es war wieder mal eine Co-Produktion aus der Gruft. Und auch ansonsten erkennt man wieder sehr viele Stilmittel des Wahnsinns und die Spirale, die, sagen wir mal, mit dem vierten Teil angefangen hat, sich ins Absurde zu drehen, ist jetzt im freien Flug und es ist nur noch herrlich. Leute.
Ja, ich würde spekulieren, dass Saw 5 der Film ist, den Leute sich vorstellen, wenn die nicht wissen, was Saw ist und immer hören, das ist diese furchtbare Reihe. Und ich glaube, Saw 5 ist dieser Film. Würdet ihr mir das zustimmen?
Ich weiß, was du meinst, ja?
Ja, ich weiß, was du meinst. Also ja. Definitiv, also auch von den ganzen Fallen her, von allem, was den Bullshit-Level der Handlung betrifft. Ich glaube ja, wenn Leute nur so davon gehört haben oder sie haben mal irgendeinen Film halb gesehen, so beim irgendwie zwischendurch aufgewacht, nachts noch die zweite Hälfte auf ProSieben oder so mitbekommen.
So fühlte dann, ich mich beim Gucken dieses Films, als wäre ich mitten in der zweiten Hälfte aufgewacht.
Ja, das ist dann nämlich die interessante Situation, in der wir uns jetzt ja hier befinden. Denn um das doch mal zu rekapitulieren, du hast die ersten beiden Filme nicht gesehen.
Genau, und ich weigere mich auch. Für dieses Experiment weigere ich mich auch, eins und zwei nochmal nachzuholen. Einfach nur, weil das viel witziger macht für mich.
Das ist dann deshalb so spannend, weil Saw 5 ist jetzt weniger, also Saw 5 ist jetzt weniger ein Sequel. Saw 5 ist mehr so eine Background-Exposition-Story, die bei anderen Filmen oder Spielen in Buchform vor Release des Filmes irgendwie erschien, weißt du? Wo irgendwas drinsteht und so, ja, und da war der auch schon dabei und da haben die dann die Pistole an die Tür gesetzt und das war toll. Insert Saw-Theme hier. Aber hier haben sie halt ein ganzes Sequel draus gemacht und verbringen halt wesentliche Zeit damit, zu erklären und zu rekontextualisieren, wie die Geschehnisse vom ersten und dem zweiten Teil ja im Detail gemacht wurden. Weil im Großen verändert sich nicht so mega viel, außer halt, dass Jigsaw einen neuen Apprentice halt hat mit Hoffman, aber das wussten wir ja schon mit dem vierten Teil. Das heißt, da verändert sich eigentlich nicht so viel. Aber was halt gezeigt wird, ist halt einfach, wie die halt dastehen und sich spezifisch aussuchen oder wie die spezifisch den Typen entführen oder das Haus aus Saw 2 präparieren. Muss ich mir interessant vorstellen, lieber Benny, wenn man diese Filme nicht mehr so richtig im Kopf hat oder gesehen.
Weißt du, was das Faszinierende ist, Robin? Ich weiß gar nicht, ich hatte ja immer gesagt, ich habe danach keinerlei Erinnerungen mehr, ne? Also irgendwie den dritten Teil hatte ich ja noch so ganz schemenhaft im Kopf, bis ich ihn dann wiedergesehen und habe quasi meine Erinnerung mit der Realität verglichen. Den vierten hatte ich ja noch nie gesehen und jetzt saß ich hier beim fünften Film und wisst ihr, woran ich mich erinnerte? ich erinnerte mich ausschließlich an die Fallen oder an diese Verkettung von Ereignissen mit diesen fünf Leuten. Das war das Einzige, was mir kleben geblieben ist. Dieses ganze Lore-Gedöns, was 70% dieses Filmes sind, war komplett weg. Das war alles non-existent. Und es ist ein reines Aufbauen und ein Entzaubern und reaktives Reinschustern von Hoffman als den großen Apprentice, als den wahren Apprentice von Jigsaw, der schon die ganze Zeit involviert war. Und das sind die Fragen. Also ich konsumiere das ja jetzt einfach. Das ist, für mich ist jetzt ein stoisches Akzeptieren, während ich das gucke, weil ich habe 1 und 2 nicht gesehen. Deswegen, für mich geht's ab 4 jetzt eigentlich erst los. Das ist ganz geil eigentlich. Jetzt haben sie das alles nochmal aufgerollt. Und ich war so, ah, cool, die Sache kenne ich noch irgendwie. Das ist aus dem zweiten Film, ne? Da sind auch so Bilder aus dem zweiten Film reingekattet. Das sind alles Dinge, die mir noch so ins Gesicht oder ins Gehirn blitzen. Und jetzt mal eine große Frage an euch. Macht das alles Sinn?
Nein, ich muss die Frage gar nicht zu Ende hören. Das ist alles der größte Quatsch, behaupte ich. Vielleicht hat Björn die Matrix durchschaut und kann mich da verbessern.
Ihr habt die Filme ja gesehen. Ja, Björn, sag mal.
Björn hat 4 und 5 direkt nacheinander gesehen. Wenn das jemand versteht alles jetzt, dann Björn.
Dann Björn, ja.
Also es ist, wenn wir eben, wir befinden uns ja bereits schon im Saw-Universum. Also in unserer Realität, da ergibt das gar keinen Sinn. Aber in der Saw-Realität, da bin ich schon so, wenn man akzeptiert, was vorher alles passiert ist, dann finde ich jetzt nicht, dass der fünfte, also natürlich geht der noch so einen Schritt ein bisschen irgendwie weiter, aber es passt irgendwie dazu. Also gerade schon, ne, so dieses Opening, bei dem ja dann rauskommt eigentlich, ja, okay, Hoffman, der hatte das alles so zusammengestellt, dass, ne, der wusste, okay, Jigsaw wird auf jeden Fall sterben. Ich habe das auch schon geplant, was dann mit Miranda passiert. Da wusste ich auch auf jeden Fall, dass die umgebracht wird, oder sonst hätte ich es irgendwie selber gemacht. Und jedes einzelne Puzzleteil war so geklärt, dass ich wusste, ich komme am Ende mit der Tochter raus. Ich komme aus dem Gebäude und gelte als der
die
Held.
Die Tochter, das wird aufgelöst, die ist einfach da.
Das ist so, in der normalen Realität würde ich sagen, okay, das kann niemand so planen. Aber Hoffman, der hat ja vom Besten gelernt. Ne, der weiß ja, wenn du die Psychologie des Menschen kennst, dann kannst du vorherbestimmen, was komplett passiert die ganze Zeit. Aber er hat natürlich nicht daran gedacht, dass jemand noch einen Kugelschreiber mit dabei hat, um sich aus der Saw-Falle zu befreien.
Da habe ich übrigens sehr lachen müssen. Da habe ich sehr lachen müssen, als er sich souverän den Kugelschreiber in die Luftröhre gedonnert hat.
Das ist halt extrem witzig. Das ist aber eine der wenigen Momente, wo ich halt wirklich mal gedacht habe, ah, das ist nachvollziehbar so. Das ist etwas, das kenne ich aus Ärzte-Shows, dass man sich halt was in den Hals hier rammt, wenn man nicht atmen kann.
Hat man auch
schon
mal im Emergency Room gesehen.
Ja, das hat ja einen Namen, den ich nicht kenne, weil ich dumm bin, aber das ist ja eine Prozedur, die existiert. Ich finde das aber gut, was du sagst, Björn, mit der Saw-Realität, weil da hast du eigentlich recht. Für mich wird's halt hier diverse Male arg überspannt. Auf eine lustige Art, aber nichtsdestotrotz überspannt, wenn ich halt das beginnt halt damit, dass Strahm ja im Raum von Saw 3 ist, am Ende von Saw 4. Klingt verwirrend, ja, genau. Ist aber so.
Genau. Nochmal kurz die Rekapitulierung auch für mich. Das spielt ja zur gleichen Zeit wie Saw 3. Das war der Clou am Ende vom vierten Film. So, genau. Und da an dem Punkt setzen wir auch direkt wieder an. Egal, fahren Sie fort.
Ich kann ja mal die ZuhörerInnen dazu holen, die den Film jetzt nicht nochmal mit uns geguckt haben, die es besser wussten. Strahm ist in dem Raum, in dem die Leiche von Jigsaw und die Leichen von den Leuten liegen, die halt in Saw 3 und 4 dabei waren. Da ist auch Amanda, das ist der Ehemann und die Ehefrau, deren Namen ich gerade nicht mehr im Kopf habe, aus Saw 3. Und natürlich findet er dort eine geheime Wand, die da schon immer war. Die in einen weiteren Raum führt. Und natürlich hängt direkt dahinter ein Tape von der Decke, wo halt literally sagt, hallo, Agent Strahm. Ich bin ja gerade gestorben, natürlich. Und jetzt bist du hier und hast ja reingefunden. Und das ist so ein unglaublicher Schwachsinn. Weil, also, die Ereignisse von Saw 3 und 4 waren so chaotisch. Es gab so viele Möglichkeiten, wie es alles hätte passieren können, dass das so passiert ist und dass Strahm dann auch noch zufällig die geheime Tür aufmacht.
Nee, nicht zufällig. Diese Tür war mit fluoreszierender Farbe
gestrichen. Genau, er wusste, Strahm ist so ein fluoreszierender Farbetyp. Der ist der Einzige, der das erkennt.
Er war auch mal Geocachen.
Das ist halt, also das nimmt diese Prämisse von Jigsaw, ist ein cleverer Typ, der gut vorbereitet und hebt sie in so ein absurdes Fantasy-Universum. Ich finde, das ist nochmal ein großer Schritt zu allem, was in Saw 1 bis 4 passiert, obwohl es schon extrem bescheuert wurde. Aber das schon ist halt sowas ganz, so ein großer Schritt. Nur um kurz die Zusammenfassung zu Ende zu machen. Mhm. Strahm kommt da an, wird natürlich in eine Falle gepackt und wie es so ist, die Fallen sind ja eigentlich keine Jigsaw-Fallen mehr hier, keine klassischen, denn Hoffman kontrolliert sie und wenn Hoffman Fallen kontrolliert, dann sind die in der Regel nicht lösbar, weil er sie einfach umbringen will und hier ist es auch so, er wird einfach in eine Box gesteckt, er soll da drin ertrinken, kann sich dann aber mit dem erwähnten Kugelschreibermanöver ein Loch in die...
Möchte kurz anmerken, dass der hat sich selber quasi damit ein Tracheostoma gesetzt.
Natürlich, das wissen Sie, ein cleverer Mann ist hier, der kann euch sogar den Begriff dazu nennen. Überlebt das dann dadurch, sie haben dadurch auch die wunderbare schauspielerische Entscheidung getroffen, dass der Mann den ganzen fucking Film so die ganze Zeit reden muss und der nie einen normalen Satz von so, es ist großartig, dass man das gemacht hat in den ersten drei Minuten des Filmes. Und dann wird der Film zweigeteilt. Du hast erstmal die Geschichte, die der Film erzählen will. Und die Geschichte ist also eigentlich nicht der Rede wert, weil die Geschichte ist halt einfach Strahm entscheidet sich einfach direkt am Anfang des Filmes dazu, ich verdächtige Hoffman. Ich weiß, dass das Hoffman war. Ich sag das dem auch sofort. Ich glaube, du warst das. So, hoch, alles klar. Und dann sagt Hoffman halt, nein. Und er macht, was der Rest des Filmes ist dann einfach nur, das Drama von einer Location der vergangenen Filme zur nächsten Location der vergangenen Filme läuft.
Und dort Clues sammelt.
Clues sammelt und dann ein Flashback bekommt, wo wir dann sehen können, hier, Hoffman war hier schon dabei in dem ersten und zweiten Teil. Und dann sagt er immer, oh, you were planning this all along. Und rennt zum nächsten und das macht er dann immer wieder, bis er dann halt schließlich dahin ihn halt überführen möchte. Und währenddessen droppt Hoffman immer so lustige Clues an den neu eingeführten FBI-Chef Erickson. Er ruft ihn einfach, also 80% der Szene von Hoffman ist, wie er halt Erickson anruft und sagt, ja, ich glaube übrigens, dass Strahm der Böse ist. Und Erickson sagt so, alles Klärchen. Das macht er dann fünfmal auf subtilere Art und das ist im Grunde der gesamte Plot auf dieser Ebene. Ja, das wird als alles, was erzählt wird und das nimmt so viel Zeit ein. Und der andere Teil des Filmes, ich würde sagen dann vielleicht so 20%, ist jetzt geraten ein bisschen. Der andere Teil des Filmes ist einfach eine von allem völlig, ist ein Saw-Kurzfilm. Ist einfach ein von allem losgelöster Saw-Kurzfilm, in dem einfach fünf Leute in einer Reihe von vier oder fünf Fallen eingesperrt sind und die eine nach dem anderen machen und am Ende sind sie halt fertig. Das hat nichts mit irgendetwas zu tun. Literally am Anfang des Filmes wird einfach Hoffman gesagt von Jigsaw, hier, ich habe übrigens noch eine Falle, mach die mal fertig, bevor ich hier sterbe. Und dann macht er das halt und nutzt das dann noch, dass dann Strahm in die Schuhe zu schieben, der dann am Ende des Filmes der vermutete Jigsaw-Killer ist, während Hoffman frei raus ist. Und das ist im Grunde die Geschichte des gesamten Filmes.
Und das ist ziemlich beachtlich, weil vor allem diese Fallen, und das, deswegen hat mich das auch so überrascht, dass ich mich daran noch so gut erinnern konnte, weil die sind eigentlich ziemlich cool. Du hast gerade schon gesagt, das trifft sehr gut. Es wirkt wie ein Saw-Kurzfilm. So ein in sich abgeschlossener, wir haben hier fünf Leute, die müssen durch drei Räume durch. Es hat auch was Videospieliges, wie so Level. Ne? Mhm. Das ist ja auch wirklich so aufgebaut, wo es dann diesen Kameraschwenk gibt über diese Miniatur, die vorher natürlich noch gebaut wurde. Wer sind wir denn? Kojima, der mit Lego seine Levels vorbaut? Das braucht der Jigsaw doch eigentlich nicht. Aber in dem Fall haben wir es gemacht. Und fand ich das geil, auch weil das so losgelöst war, diese fünf Charaktere dann sich so schön gegenseitig an die Wand spielen konnten und auch so ein paar überraschende Wendungen sind, weil ich nicht mehr wusste, wie das ausgeht und wie die sich gegenseitig dann auch abfangen werden und dass sie dann auch zu dem, also wie gesagt, Spoiler für all jene, die den Film zum Glück nicht erlebt haben in ihrem Leben, die kommen dann am Ende zu der Konklusion, weil im letzten Raum sind nur noch zwei Leute übrig und sie merken dann, ach du Scheiße, sämtliche Fallen waren so konzipiert, dass wir alle fünf hätten lebend da rauskommen können, wenn wir denn zusammen gearbeitet hätten oder die Schlüssel richtig eingesetzt oder wie auch immer. Stattdessen haben sie sich halt gegenseitig aufgerieben und umgebracht und einen Leichenpflasterten ihren Weg und das ist dann die große Konklusion, Und dass die Leute dann auch noch irgendwie über so einen gemeinsamen abgefackelten Immobilien- und Hausbrand zusammenhängen und es dann auch noch rauskommt. Was ich ziemlich cool fand, so, das ist auch ein in sich geschlossener Story-Arc, der funktioniert. Der hat einen Aufbau, der hat einen Höhepunkt und dann auch ein Ende. Und ist aber zufällig auch in diesem restlichen Saw 5-Film mitverwurstet. Nur damit dieser neu eingeführte FBI-Typ, der Erickson, dann auch einen Story-Arc hat und dann am Ende diesen Ort findet und für sich eben zur Kontusion kommt. Ja, es muss Strum gewesen sein. Hoffman hatte die ganze Zeit recht. Übrigens, ich war wieder super verwirrt, als die beiden Schauspieler sich einmal eine Szene geteilt haben, im selben Raum in diesem Krankenhaus standen.
Durch die Stimme ist noch viel schlimmer wird. Fuck. Durch die Stimme klingt er noch mehr wie Hoffman.
Ich komme da nicht drauf klar, dass das zwei unterschiedliche Menschen sind. Es ist so übel, wie diese beiden Gesichter mich verwirren. Das macht mich fertig. Krass, ey.
Björn, sag doch mal, wie es dir ging mit dem Film allgemein, mit den Fallen speziell.
Ich fand ihn dieses Mal tatsächlich besser, als ich ihn in Erinnerung hatte, weil ich weiß noch, dass ich ihn mir damals auf Blu-ray geholt habe, importiert extra, die UK-Version, und hatte mich eigentlich ziemlich drauf gefreut und war aber von dem, was passierte, dann doch sehr, sehr enttäuscht. Und jetzt so in Hindsight und vor allem nochmal die so rapide durchzugucken und im Vorfeld ja schon zu wissen, was so ungefähr passieren wird und vorkommt, habe ich das dieses Mal wesentlich mehr genossen. Die Fallen finde ich halt weiterhin, ich finde das Konzept ganz cool. Die Sache ist nur, dass ich glaube, bis auf die eine Falle, wo sie den Strom verteilen müssen. Mhm. Bis auf die Falle, finde ich, ist es bei allen anderen viel zu dämlich, wie das aufgebaut ist. Also zum Beispiel bei der allerersten Falle, wo ja sie haben ihren Joker an und sind dann mit einem Seil hinten befestigt, der sie zurückhält. Und das heißt, wenn einer nach vorne geht, dann werden die anderen wieder zurückgezogen. Und dafür, dass das ja eigentlich so dieses Chaos sein soll, dass alle so egoistisch losrennen und jeder für sich selber, kriegen die es aber hervorragend hin, sich aufzuteilen. Das stimmt, und dann, dass irgendwie einer schafft es dann immer, ich bin komplett alleine, ich bin stärker als die anderen vier irgendwie hinter mir und schaffe es dann nach vorne zu kommen. Und ehrlich gesagt, so diese Realisation am Ende so, oh mein Gott, jeder Schlüssel hätte in jedes Schloss reingepasst. So, ja, da denkst du in dem Moment natürlich auch drüber nach. So, vor allem, weil die Zeit, diesen Schlüssel irgendwie rumzureichen, wenn du einfach zusammengearbeitet hättest, ist, dass du sagst, okay, erste Person, zweite Person, dritte Person, vierte, fünfte, wäre das in der Zeit auch möglich gewesen. Aber zum Beispiel sehr lustig finde ich diesen zweiten Raum, wo ihr am Ende dann herauskommt, oh, wir hätten auch mehrere Leute in einen dieser Tunnel reingepasst. Ja, no shit, das sieht man auch sofort. Das siehst du die ganze Zeit, vor allem wie tief die da reinkrabbeln können. Ja, ja. Und dann so, oh nein, da wäre natürlich kein Platz mehr gewesen, sich da mit zwei Leuten irgendwie reinzukuscheln.
Das ist eine Analogie ist für die Gesellschaft, in der wir leben, Björn. Nur mit Ellenbogen.
Oder halt diese letzte Falle, wo du einfach hättest reinpissen können. So.
Du hättest das mit Pisse gelöst, oh. Ja.
Da bin ich aber noch, also.
Ja, natürlich, es geht ja nur darum, dass
da bin ich noch nie drauf gekommen.
Da muss ja nur eine Flüssigkeit rein.
Nein, der hat da natürlich einen Blutsensor drin. Das ist Jigsaw.
Ja, der hat doch gesagt, wir können es auch nicht aus der Badewanne nehmen.
Es muss
der
eine warm Charakter sein, sagt das ja sogar. Zu warm. Don't piss in there, I will notice. Übrigens ist mir aufgefallen, dass die meisten dieser Tapes, er hat ja immer die Tapes, die dann starten in den Räumen.
Die waren richtig scheiße diesmal.
Also. Das hat, glaube ich, weniger mit den Tapes zu tun und mehr davon. Also, ich will jetzt nicht mein Fazit für den Film zu vorwegnehmen, aber ich finde, alles, was irgendjemand hier sagt, ist unfassbar grässlich. Aber jede dieser Tape beginnt mit Hello and welcome. Das ist auch, wenn die das erste Mal aufwachen, kommt einfach Jigsaw und sagt Hello and welcome. Das ist so eine förmliche, nette Begrüßung. Das fand ich irgendwie lustig.
Das Krasse ist, sie haben, ich weiß nicht, ob es eine absichtliche Distinktion war, aber sie haben bei den Tapes, die Strum ja dann ganz offensichtlich, Hoffman ganz offensichtlich aufgezeichnet hat, der hat auch nicht den typischen Jigsaw-Filter drauf. Das ist einfach Hoffman, halt der da gut spricht.
Der war halt noch in der Ausbildung, der hat noch Adobe Premiere gelernt, der wusste noch nicht, wie die Audio das
vorstellen. Ja, scheiße.
Das konnte der noch nicht so gut. Da musste Thomas Goldgeben das noch ein bisschen beibringen, wie das bei mir war. Kann ich gut nachvollziehen. Ich finde die Dialoge in diesem Film, also um das mal kurz zu den Hintergründen, du hast es ja gerade schon mal erwähnt, es sind die gleichen Autoren, die zwei, wie halt bei Saw 4. Du hast Saw 1, 2, 3, die von James Wan im Kern geschrieben wurden, im zweiten Teil auf einer Idee von Darren Bousman basierend. Und dann hast du ab jetzt den kompletten Rest der Reihe, also bis zum ersten Abschluss mit Saw 3D bzw. Saw 7, sind die zwei jetzt die Autoren. Sie heißen nämlich, ich habe es mir gerade gemerkt, Patrick Melton und Marcus Dunstan, wie du hast du, glaube ich, auch schon gesagt am Anfang.
Ja, genau.
Und die zwei können das nicht. Möchte ich einfach mal behaupten.
No shit, Sherlock.
Also, es gibt mehrere Sachen. Es gibt sowas, wenn Hoffman und Strahm sich in ihrer Spider-Man-Doppelmann-Szene dort gegenseitig auf sich zeigen, dann sagt halt Strahm einmal zu Hoffman so wütend, I'm talking about you and your whole crooked department. Ne? Also, er redet die ganze Zeit so wie in so einer Always Sunny-Parodie eines Police Procedurals die ganze Zeit. Und diese Leute in den Fallen, ich fand, das war nicht zum Aushalten. Deswegen kann ich die Fallen auch nicht für sich irgendwie wertschätzen, weil ich finde, dass das Writing und die Schauspielerei ist so ein unglaubliches Desaster. Am Ende sagt mal einer, also es gibt einen so einen Junkie, die alle fünf haben halt gemeinsam im Grunde einfach ein Gebäude niedergebrannt, dabei sind Leute gestorben aus verschiedenen Gründen. Und am Ende sagt der Junkie zu einer anderen Person, you take bribes, you cheat people, that's not nice.
Das stimmt, ja.
Ey, bist du fünf? Warum sagst du das? Es gibt eine Szene, in der Hoffman das erste Mal auf Jigsaw trifft. Und da gibt's, ich hab's mir nicht genau aufgeschrieben, aber Jigsaw sagt irgendwie, I despise murderers oder sonst irgendwas. Es gibt mehrere Takes, wo ich das Gefühl hatte, okay, hier wurde halt sehr schlecht geschrieben und dann hatten sie auch nur ein Take Zeit, um das darzustellen, sodass selbst ein Tobin Bell es nicht mehr retten konnte. Und ich finde, das zieht sich durch den gesamten Film. Immer wenn jemand den Mund aufmacht, ist es wirklich unerträglich scheiße. Und ich finde auch merkbar schlechter nochmal als in den vorherigen Filmen. Ich weiß nicht, ob das mir nur so ging. Das ist mir auch vorher nicht so bewusst aufgefallen.
Nee, vor allem dadurch, dass sie ja wirklich diesen Fokus darauf legen, die komplette zweite, oder eigentlich die komplette Hälfte des Films besteht ja darin, Hoffman retrospektiv reinzuschustern in diese ganze Saga bis zu diesem Punkt. Was auch ja so ein bisschen in Anführungszeichen wieder so dieses Alleinstellungsmerkmal vielleicht der ersten drei Filme auch tatsächlich entwertet, um es mal so zu sagen, nee, der hat schon bei allem über auch Hilfe gehabt, nicht nur Amanda, die wird ja dann auch noch abgewatscht, dass sie dann auch, wo Hoffman auch schon die ganze Zeit sagt, Amanda wird dich enttäuschen, ich weiß es, ne, wo das alles schon so angelegt wird, dass er ja auch schon gefühlt in the know ist, weil er ist der bessere Zögling, so, diese fast schon Jedi-Scheiße, die hier angelegt wird, so, ich bin der richtige Padawan, halt die Fresse, Anakin.
Ja, und er hat ja auch jemanden umgebracht. Ich glaube, Björn, das meinte ich auch, als ich mal gesagt habe, es ergibt keinen so richtigen Sinn. Ich habe weniger ein Problem mit dem Timeline, so, das ist fein in der Realität dieser Welt, da würde ich dir zustimmen.
Naja.
Aber es ist ein viel größeres Problem, dass du einfach Hoffman hast, der einfach am Anfang des Filmes jemanden umbringt.
Richtig,
auf die grässlichst mögliche Art, mit der absurdesten fucking Maschinerie, die du je gesehen hast.
Immerhin hat er einen Nazi getötet.
I guess, ja, das muss man ihm zugute halten.
Richtig.
Aber er bricht dann einfach um und Jigsaw geht dann zu ihm hin und gibt ihm noch nicht mal eine Falle, sondern hält ihm nur eine Schrotflinte quasi an den Kopf und drückt ab, aber haha, war gar keine Patrone drin. Und dann sagt er einfach, willst du mitmachen? Und ich so, hä?
Das macht überhaupt keinen Sinn.
Willst du mitmachen?
Da hätte so viel mehr passieren müssen zwischen diesen beiden Figuren, weil das sind ja eigentlich so komplette Philosophien, die da aufeinander brechen. Und dann ja auch Jigsaw zu ihm sagt so, ja, du kannst jetzt schon mich in Ketten legen, ne? Aber dann fällt halt auch dein Kartenhaus zusammen, weil ich weiß, was du getan hast, so. Als ob korrupte Bullen da einen Fick drauf geben. Der hätte es schon so gedreht und hätte Jigsaw einfach in den Knast bringen können. Aber er hat einfach Bock, Leute umzubringen. Und das ist seine Kernmotivation. Deswegen hängt er jetzt mit Jigsaw ab und ist seit dem zweiten Film involviert.
Ich muss aber sagen, dass ich den Teil ganz, ganz lustig finde, wo dann so herauskommt und dann so, er war schon bei der und der Falle involviert.
Ja,
und hier ist ihr Spanner Kuckloch gewesen, wo sie drin saßen, als Pepsi-Man da durchgekraxelt ist. Also das muss ich sagen, das waren schon Dinge, die ich irgendwie gemocht habe. Ja. Und wo du so zumindest
Fanservice ist, Björn.
Nein, aber auch, weil du so ein bisschen das Gefühl bekommst, okay, da ist so eine, ne, es ist nicht gut ausgearbeitet, aber ich kann zumindest erkennen, ah, okay, hier ist vielleicht so eine leichte eine Vater-Sohn-Beziehung da irgendwie entstanden.
Boah, jetzt
ne, der Meister, der seinem Lehrling was beibringt.
Benni, hast du mit deinem Kind dich in dieser Beziehung wiedererkannt?
Nein. Wenn ich meinem Sohn was beibringe, dann mach ich's richtig.
Hast du deinem Sohn noch nie eine nicht geladene Schrotflinte an den Kopf gehalten?
Doch, mehrfach. Aber er kann das einfach noch nicht in Kontext setzen. Er hat einfach noch keine Angst, deswegen bringt das alles noch nichts.
Er hat noch kein Konzept vom Tod, aber erst dann funktioniert das.
Ja, richtig. Er hat noch keine Angst zu sterben, deswegen kann ich ihn leider auch nicht retten.
Aber die Szene finde ich das halt, ich meine, das war ja beim ersten Sorter ja schon ähnlich mit Amanda, wo es so, oh, deine Falle ist, du musst wem anders, ich weiß, wir erfahren das fast in jeder Episode, du musst dem anderen Typen den Bauch aufschneiden.
Ich muss ganz ehrlich sagen, als sie wieder bei diesen Fallen schon wieder ein Junkie dabei war, der sich die ganze Zeit gekratzt hat, sind meine Augen fast in den Hinterkopf gerollt, weil ich mir dachte, komm, Alter, dieses Thema ist so durch, machen sie das jetzt ernsthaft auch noch im fünften Film wieder irgendeinen Junkie, weil die sind ja auch moralisch verwerflich.
Aber es war ja nicht, weil er ein Junkie war, sondern es war wegen...
Ja, er wurde dadurch scheinbar zu einem, wobei man nicht so genau weiß, was vorher da war.
Es war wegen des sehr spannenden Gebäudeentwicklungsplans, den sie...
Ja, aber die Motivation für ihn war doch irgendwie ein Pfund Heroin.
Ja, ja.
Er muss ja schon drogensüchtig gewesen sein. Also, come on, es ist so plump. Also, dass Björn da wirklich gerade eine Vater-Sohn-Beziehung reininterpretiert, finde ich mehr als nur fragwürdig.
Björn, ich will dir jetzt auch nichts unterstellen, aber ich habe das Gefühl, dass ich habe durch mein Intro und, also Björn, Benni, ich zähle dich dazu, wir haben beide eine gewisse Negativität bereits vorgegeben zum Film. Und Björn, ich habe das Gefühl, als ob du eigentlich den Film sogar ganz gern mochtest und wir dir ein bisschen die Möglichkeit genommen haben, diese Wertschätzung hier Ausdruck zu verleihen. Dadurch, dass wir mit unserer Negativität direkt daherkamen. Ich möchte dir sagen, du musst dich nicht dafür schämen, wenn du Saw 5 magst.
Ich war tatsächlich, ich will nicht von mögen reden, aber ich war einfach positiv überrascht, weil ich habe auch nochmal meine alten Letterboxd-Rankings überarbeiten müssen, weil ich glaube, ich habe Saw 5 damals die schlechteste Bewertung gegeben, also zumindest vor Spiral. Und dann habe ich nochmal drauf geguckt und ich war so, nee, also dieses Mal habe ich tatsächlich mehr Spaß gehabt, aber ich glaube, damals bin ich auch noch ernster daran gegangen. Ich glaube, damals war ich noch so, oh ja, Baby, Saw, ja, und oh, das Ende vom Vierer, voll cool, und wie machen sie das jetzt weiter? Und dann, ne, ich war halt so in diesem, nein, da wird mein Horror-Franchise nicht ernst genommen, was passiert da für ein Blödsinn die ganze Zeit? Und jetzt so retrospektiv und auch mit dem Wissen, wo das hingeht, natürlich auch eher mit dem Wissen, wie das Ganze so geschrieben wurde, sitze ich einfach dahinter und bin so, ja, Baby, mehr Blödsinn.
Ja, Baby, gib mir den Cringe.
Hauptsache, ich habe Spaß dabei. Also auch diese Szene, wo ne, sie müssen ja ganz am Ende die Falle mit dem Blut füllen. Und die beiden letzten Übrigen sagen dann, okay, alles klar, wir opfern jetzt jeweils irgendwie einen Arm und schieben den so weit rein, wie es geht.
Das
kenn
ich.
Und dann siehst du bei dem Junkie-Typen, wie er seinen Arm rausholt und dann der so diese Gummiprosthetik da vor ihm wackelt. Und er hat das natürlich genau zwischen dem Ringfinger und dem Mittelfinger da reingesteckt und dann klappt das so leicht ein bisschen auseinander. Und das ist so ein, ich weiß, das soll, glaube ich, eher eine Horroratmosphäre und so Verstörendes bieten. Ich finde, das sieht so lustig aus. Das ist so ein Moment, wo ich einfach jedes Mal lachen muss.
Weil er nämlich auch so traurig in die Kamera klappt der Arm so auseinander, wie so ein Gag. Also finde ich auch sehr witzig. Ich möchte das übrigens kurz revidieren, Robin. Ich glaube, weil du mich jetzt auch so dieses Schlaglicht von mir hat das nicht gefallen stellst.
Du hast gesagt, du musst dir ein Bier nehmen, bevor du darüber sprichst. Ich dachte,
weil ich mittlerweile an einem Punkt bin, wo ich bereitwillig akzeptiere, dass diese Filme mir Gehirnzellen kosten. Mhm. Deswegen dachte ich mir, ich kann diesen Spirit auch mit in die Arbeit, in die Aufnahme übernehmen. Das ist übrigens alles Arbeit hier für mich. Das sind alles nur Arbeitskollegen. Gute Bekannte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also der vierte Teil war ja so ein Clusterfuck. Okay, Ende, ja, der große Mindfuck, dass das parallel zu Teil 3 spielt. Ja, super, kann man machen. Aber ich mag's tatsächlich, wenn's noch dümmer wird. Ich glaube, da bin ich auch in Björns Boot. Ich bin jetzt schon so abgestumpft nach dem Genuss dieses Films, dass ich jetzt in diesem Boot der Glückseligkeit vor mich hinschippere und sage, gebt mir den Cringe, gebt mir die dummen Storylines, gebt mir diese Verblödung und dieses maximale Pseudo-Intelligente, spritzt es mir in die Venen. Jetzt bin ich bereit, weil ich auch den ersten und zweiten nicht geguckt habe und quasi am Ende nur mit dem dritten dann eingestiegen bin, als, wie ihr immer so schön sagt, da waren die Filme noch gut in Anführungszeichen und jetzt sind wir ja eigentlich schon in der Ära, wo alles nur noch unfassbarer Quatsch ist. Ja. Und ich bin bereit, mir diesen Quatsch jetzt einfach zu geben, weil ich jetzt nur noch darauf giere und zu sagen, wie absurd können sie es bitte noch drehen?
Okay. Ja, weil da trete ich dann, glaube ich, ein, weil ich bin immer noch da, wo du, Björn, dann vorher warst. Ich glaube, das ist für mich der schlechteste Saw-Film. Wir haben noch ein paar vor uns, deswegen muss man gucken, wie es am Ende dann auf der Liste aussieht. Aber ich glaube, es ist der. Ich glaube, und bei mir würde ich halt sagen, es liegt daran, dass ich den halt nicht so mega absurd fand. Ich fand halt Saw 4 war deutlich absurder. Saw 4 mit seinen 15 Twists und wie sie präsentiert waren, ist so abgefahren. Du raffst diesen Film beim ersten Mal gucken überhaupt nicht. Es passiert so viel. Und mein Problem ist hier passiert fast nichts. Diese Flashbacks sind cool und fanservice-y, aber sie sind halt umgeben von dem am langsamsten, mit dem absolut langweiligsten Soundtrack bespickten, am langweiligsten gefilmten Sequenzen umgeben, die ich je gesehen habe. Es sind so viele fucking Szenen, in denen Strahm von einem Raum in den nächsten läuft, in dem du die am langweiligsten inszenierten, wie gesagt, so Law-and-Order-Szenen hast. Und dann eine Falle, die halt mit nichts irgendwas zu tun hat, sodass ich da auch keinen Twist erwartet oder so. Und generell, es gibt auch keinen Twist noch nicht mal in der Erzählung des Films.
Nee, das stimmt. Der ist eigentlich relativ straightforward.
Er hört da einfach auf. Übrigens im deutschen Untertitel, Mein ist die Rache, hat auch nichts mit dem Film zu tun. Wessen ist was für eine Rache, ist egal. Meinen sie damit Strahm vielleicht? Das gibt noch am ehesten für ihn Sinn. Aber ich erinnere mich noch konkret, diese Enttäuschung habe ich schon beim ersten Mal gucken verspürt. Weil bevor der Film released wurde, ich weiß nicht, ob es die offizielle Tagline war, aber zumindest war es in irgendeiner Weise in Trailern und auf Postern immer mit dabei, dass gesagt wurde, you won't believe how it ends. Das war immer dabei. You won't believe how it ends.
Der Glaskasten.
Der Glaskasten ist wieder da. Die Sache ist, diese Tagline war für mich völlig ohne Zweifel immer darauf bezogen, dass halt ich nicht glauben kann, was am Ende passiert, weil ein unglaublicher Twister kommt. Weil das ist das Ding, was Saw macht. Was Saw meint, ist halt ein mega brutales Ende. Mega geil inszeniertes Ende, gerade im Unrated, finde ich. Aber es ist halt überhaupt gar kein Twist oder eine erzählerische Spannung da drin. Und deswegen ist das für mich der schlechteste Film, weil es für mich der langweiligste Film ist, weil die Fallen mit nichts was zu tun haben, und weil die Erzählung überhaupt nichts erzählt, sondern mir einfach langweiligstes Zeug so wiederkäut und dann habe ich die Momente des Fanservice, die ich gerne mag, die ich aber in anderen Filmen auch noch besser bekommen werde. Und deswegen ist, glaube ich, für mich Saw 5 ganz hinten, es ist so sourceless, würden wir im Millennial Speech sagen. Es ist so unkreativ und ich glaube, für mich ist es wirklich vor allen Dingen langweilig, was Saw 5 ist.
Weißt du, was das ist? Das ist eine Filler-Episode.
Voll. Also, es passiert ja schon was Relevantes, ne, am Ende mit Strahm und Hoffman. Aber der Rest ist einfach nur, ja, hier haben wir uns im Filler-Arc noch Kontext ausgedacht. Den wir aber nicht so richtig drüber nachgedacht, deswegen haben sie einfach hier reingepackt. Da hast du recht, da würde ich dir zustimmen. Ergibt das Sinn für euch?
Ja, schon. Also, weil wir auch gerade über das Ende gesprochen haben, ich meine, wir haben vor allem den Glaskasten haben wir auch in der letzten Episode so aufgebaut. Björn, möchtest du mal das Ende skizzieren von diesem Film? Mhm. Das war ja auch noch was, woran ich mich sehr lebhaft erinnern konnte, weil ich dieses Bild am Kopf wieder in diesem Glassarg da untergeht. Mhm.
Also, ich muss sagen, also ich liebe ja das Ende. Also vor allem auch so die ganze Idee der Falle. Ich habe ja auch wirklich ich hatte das ja beim letzten Mal in der Folge schon gesagt, als ich dann den Glaskasten in Teil 4 gesehen habe. Das war wirklich so dieses Leonardo DiCaprio-Meme, mit dem so Finger drauf zeigen, so, oh mein Gott, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass der schon gezeigt wurde. Aber ganz am Ende ist es ja so, dass dann Strahm dann ja endlich dahinter kommt, was heißt dahinter kommt, der war ja schon die ganze Zeit, dass es an sich gewusst hat, vermutet hat, aber jetzt hatte er endlich den letztendlichen Beweis dann eben auch gefunden mit dem finalen Spiel und verfolgt ihn dann und findet so einen Raum mit einem Glaskasten, quasi Glassarg, der auch gefüllt mit Glasscheiben ist. Zumindest sieht es eben danach aus. Wird dann aber von, ne, merkt dann, dass Hoffman auf einmal hinter ihm ist und schafft es dann, ihn aber zu überraschen. Er versteckt sich natürlich ganz clever irgendwie hinter der Tür oder so. So, oh mein Gott, holy shit, ja, wo könnt ihr irgendwie in diesem Raum versteckt sein? Und schafft es dann, Hoffman in diesen Glaskasten, also in diesen Sarg reinzustecken. Und du hast eben, ne, das Ganze wird so inszeniert, als ob du denkst, ah, okay, Strahm sollte eigentlich in diesem Sarg landen und darin sterben und hat jetzt aber geschafft, Hoffman zu überwinden und ihn da reinzuwerfen. Und während sich dann dieser Glassarg dann schließt, kriegt er nochmal so das finale Tape und dann wird es eben klar. Und also nein, hahaha. Ne, Strahm hätte mal ein bisschen weniger CSI und mehr Psychologiekurse irgendwie besuchen sollen. Hätte er nämlich das gewusst, dann wäre ihm aufgefallen, ah, der Glassarg, der war gar nicht für ihn gedacht, das war für Hoffman. Und der Glassarg wird dann so gesenkt, passt perfekt in so eine Ebene unter dem Raum ein und dann beginnen die Wände links und rechts sich langsam zu schließen und Strahm versucht auch noch so, ne, dieses klassische, ah, ich schaff natürlich mit meinen beiden Armen die Metallwände aufzuhalten mit ihrem Druck, genau, und versucht sogar noch an der Decke zu entkommen, weil, also die Decke ist halt nur so ein, ist noch so ein Gitter, schafft's dann halt da hochzuklettern, aber keine Möglichkeit, das irgendwie zu öffnen und dann sieht man, wie sich eben diese beiden Wände immer weiter zusammendrücken und du hast noch so einen fantastischen Gore-Shot, wo er seinen Arm zwischen den beiden Wänden einklemmt und dann wird der gebrochen und du siehst so, wie der Knochen daraus ja, drückt aus dem Arm, bevor sich dann das Ganze letztendlich zuschließt und man sieht noch so, wie das Blut bei Hoffman auf diesem Glassarg oben drauf tropft und er halt so grinsend, er hat zwar seine blutige Nase geschlagen bekommen von Strahm, aber liegt dann da grinsend eben drin, während die Bluttropfen auf die Glasscheibe über ihm runterfallen und das ist so ein geiler finaler Shot für den Film. Ist jetzt nicht so, dass es dieser unglaubliche Twist ist am Ende, ne? Also nicht wie das sonst irgendwie versucht wird, oh, hier sind die 500.000 Ebenen, aber ich find's einfach so einen geilen Moment, während dann die Musik abgespielt wird und ich meine, Hoffman, der ist gut gecastet, der Schauspieler. Also der hat einfach auch dieses Arschlochgesicht. Ja, also du guckst ihn einfach an und es ist ja genauso mit dieser leichten blutigen Nase wird da runtergeführt.
Ich möchte kurz da einschreiten, weil der hat auch ein extremes Duckface-Gesicht. Also es gibt ständig, der läuft ja ständig einfach stumm durch Räume in diesem Film und der hat immer sofort so einen kleinen Kussmund/Duckface, was er macht, und guckt dann einfach mit diesem Kussmund-Duckface so auf die Bildschirme. Ich kann nicht sagen, dass der schlecht gecastet ist. Vielleicht am ehesten, weil er jetzt nicht der krasseste Schauspieler der Welt ist. Aber er sieht meistens nicht so wirklich furchterregend aus, aber ich würde die Szene ausklammern, die du nennst, weil da stimme ich dir zu. Wenn er da in dem Sarg liegt und das Blut auf ihn tropft, das ist visuell hervorragend. Das ist auch so richtig wortwörtlich crunchy, wie dieser Körper zerstampft wird von den Wänden. Mhm. Das hört sich toll an, das sieht toll aus. Das und der anfängliche Zoom auf den scheinbar abgetrennten Kopf von Strahm in der Box, das sind, finde ich, die zwei Regie-Highlights. Und bei der Inszenierung würde ich dir da auf jeden Fall zustimmen, Björn. Das ist richtig geil. Sorry für die Unterbrechung.
Ich weiß nicht, ob das ob er so absichtlich dieses Duckface macht oder ob er einfach auch so diese Lippe einfach hat. Das ist genau wie bei den Baldwin-Brüdern. Die haben auch alle so ein immer so einen Blick, wo dann die, es sieht immer aus, als ob die die Lippen extra so rausdrücken würden die ganze Zeit. Aber das scheint einfach bei denen genetisch irgendwie so der Mund zu sein.
Ja.
So.
Ich glaube auf jeden Fall auch.
Ich guck mir gerade Bilder von dem Schauspieler an, mit Bart fällt das nicht so auf. Ich glaube, der Bart steht ihm gut, aber glatt rasiert hat er scheinbar immer dieses Duckface.
Ja, das ergibt mir sehr. Er hat sehr große Lippen. Er hat sehr küssbare Lippen, würde ich ja sagen. Das, der Castor.
Alle drei Beteiligten dieses Podcasts möchten diesen Mann einfach küssen. Das ist doch stimmt. Das, worauf es hinausläuft.
Also ich hab ein Bild geschickt von dem auf so einem Meeting-Event.
Privat.
Wo er aussieht. Naja, ich hab einfach gegoogelt nach ihm und da sieht man ihn so smoochen mit irgendwelchen Fans, weil er halt auf jeden kleinen Convention ist. Dann bezahlt sie immer 10 Euro für ein Autogramm. Also ich glaube, es ist absolut eine Möglichkeit, würde ich sagen. Wenn du Castor Mandylor küssen möchtest, dann könntest du das, glaube ich. Ich stimme dir bei dem allen zu, Björn, was du gesagt hast. Die Inszenierung davon ist geil. Hier ist für mich dann das Problem, nicht, dass es langweilig ist, sondern das ist dann auch für mich dieses Gefühl von, das ergibt keinen Sinn. Und zwar nicht, weil ich halt sage, das kann man gar nicht machen im echten Leben. Wer kann denn, man kann ja gar nicht so einfach einen ganzen Raum einfach so bauen, dass die Wände aufeinander zufahren. Das ist ja Quatsch. Sondern für mich, was ich halt an Saw halt mag, ist halt diese Vorstellung, oh, das war alles so geplant von Jigsaw. Und das ist so dumm, dass es Spaß macht, aber ist auch so gut erklärt, dass ich es immer noch in dieser Fantasy-Welt glauben kann. Mhm. Und das funktioniert hier für mich nicht, weil ich gar nicht verstehe, was hier der Plan ist. Es beginnt damit, dass Hoffman ihm ja in dem Tape sagt, so, hast du begonnen, mir zu vertrauen? Dann geh jetzt in diese Glasbox rein. Wann hätte er dir denn begonnen sollen zu vertrauen? Du versuchst ihn zu framen und umzubringen? Like, an welchem Punkt hast du etwas getan, dass er dir vertrauen soll? Warum ist das plötzlich die Message?
Das wäre die erste Falle, wo mal einer überlebt, auch von ihm, ne, gefühlt.
Ja,
ne?
Genau. Und dann sagt er ja, geh in die Box rein. Und zum Glück pausiert Strahm dann das Tape, hört nicht weiter und dann sagt Hoffman so, hör mal weiter, da ist drin, wenn er in der Box ist. Und dann macht er so Play und genau wo er gestoppt gedrückt hat, sagt er, denn hier werde ich dich sonst umbringen, wenn du nicht in die Box gehst. Und dann denke ich mir halt, okay, aber wenn er in die Box gegangen wäre,
was wäre dann passiert?
Dann wärst du ja,
ne,
wirklich gestorben im Raum. Oder dann wäre er ja wirklich entkommen. Und dein ganzer Plan fußt ja darauf, dass er das nicht macht. Das ist für mich, das ergibt für mich alles innerhalb dieser Realität keinen befriedigenden Sinn, weil ich mir keinen befriedigenden Plan vorstellen kann, den sich Hoffman vorher ausgedacht hat. Außer der Plan war wirklich, dass Hoffman gesagt hat, der wird das Tape in der Mitte pausieren, sodass er die zweite Hälfte nicht hört und dann komme ich rein. Dann kämpfen wir. Ich versuche nicht in den Sarg zu fallen aus irgendeinem Grund, aber dann lasse ich mich besiegen und da, so, weißt du. Und das finde ich dann nicht befriedigend, den Gedanken.
Also ich glaube, um da so ein bisschen Teufelsadvokat zu spielen, ich glaube, der Plan wäre gewesen, dass Strum eigentlich alleine in diesem Raum ist. Dass Hoffman da war ja nur, weil er reagieren musste, weil Strum ihm ja auch die ganze Zeit scheinbar diese Briefe geschrieben hat mit, ich weiß, wer du bist. Ich weiß wirklich, wer du bist. Ich finde das so geil, wie Hoffman dann jedes Mal so einen Brief in seinen Unterlagen dann plötzlich so, wieder ein Brief an mich. Und dann zieht er ihn so raus, steht wieder drauf, ich weiß, wer du bist. Und dann klappt er ihn immer so zusammen und steckt ihn in die Innentasche und blickt sich ganz nervös um.
Also beim ersten Mal war das ja Jigsaw, so habe ich es zumindest verstanden. Weil das ist super verwirrend, finde ich, dargestellt. Ich glaube, das habe ich jetzt beim 100. Mal gucken, das erste Mal verstanden, dass das zwei unterschiedliche Briefe waren.
Das sind zwei Timelines auch noch von Hoffman bespielt. Ja, das macht es nicht leichter.
In denen das Gleiche steht und die er auf die gleiche Art und Weise aufmacht. Das ist unglaublich, dass das in einem Film so gemacht
so
wird.
Dumm.
Und in beiden steht halt
so
genau
dumm.
Das, was du gesagt wirst. I know who you are oder I know what you're doing oder sonst irgendwas. Und beim ersten Mal ist es dann, glaube ich, Jigsaw, aber ich bin ja auch nicht 100%.
Beim zweiten Mal muss es eigentlich Hoffman sein, weil alles andere macht keinen
Strum,
Sinn.
Meinst,
muss es Strum sein, ja. Nee, also Hoffman hat sich selber einen Brief geschrieben. Nee.
Ja.
Es ist schon ein weirder Clusterfuck und ich gehe da mit, Robin, dass diese Falle am Ende, egal wie geil die inszeniert ist, und ja, wir haben Bock, und die größte Befriedigung ist einfach, Gott sei Dank ist jetzt einer von beiden tot, dass ich mir nicht mehr beide Gesichter gleichzeitig auseinanderhalten muss, dass die nie wieder zusammen eine Szene haben werden, hoffe ich jetzt einfach mal. Das ist für mich der größte Pluspunkt an dieser Falle. Aber ich glaube auch, dass das eigentlich, hätte Strum da alleine reinlaufen sollen, und dann wäre das halt dieses, du bist hier in den Glastag gegangen, du Trottel. Und dann hätte er sich halt abgesunken und er hätte gesehen, das wäre meine Rettung gewesen. Jetzt wäre ich doch zerquetscht in dieser Indiana-Jones-Falle. Scheiße.
Ja.
Macht trotzdem alles keinen Sinn. Hinten und vorne.
Ich hätte noch gerne ein paar Beobachtungen, die ich mit euch teilen möchte, die ich mir notiert habe.
Ja, bitte.
Also
sehr
erstmal,
gerne.
Ich habe keine ausführlichen Hintergrundinfos hier, weil ich heute Morgen, also
gibt.
Ich habe den Film heute Morgen geguckt, wir nehmen jetzt abends auf, ich habe ihn heute Morgen geguckt und legte die Disc ein und dann fiel mir ein, stimmt, die Disc ist ja kaputt.
What?
meine Saw 5 Disc ist kaputt, was ich schon beim letzten Mal, als ich Saw 5 gerewatcht habe, was natürlich nicht so lange her ist bei mir, bereits bemerkte. Da habe ich mir bereits auf anderen Wege dann Zugang zu der Unrated-Fassung
gezogen. Hast du die vor lauter Wut mal zerbrochen?
Nö, oder einfach, was ist das? Wenn man die so oft guckt, wenn die zweimal im Jahr laufen muss, so, irgendwann
natürlich, ja, geben die auf. Das wird sein. Vor lauter Liebe.
Aber deswegen hatte ich leider keinen Zugriff auf den Audiokommentar oder auf das Making-of. Deswegen habe ich da leider
extrem schade.
Nicht so viele Infos. Deswegen sind das, aber es war ein ganz schöner, war so eine kleine, leichte Panik heute Morgen, als ich diesen Film angucken wollte und wir am gleichen Tag aufnehmen. War so, oh fuck, der geht ja gar nicht. Also ich habe andere Wege gefunden, ich sag mal so. Ein paar Beobachtungen von mir deswegen im Film selbst. Ich finde, Hoffman lebt in dem lustigsten Apartment aller Zeiten. Es gibt einen Flashback halt, wenn Jigsaw ihn das erste Mal dann trifft und ihn dann sagt, hör mal auf, willst du für mich arbeiten? Das macht er halt in Hoffmans Apartment. Und das ist so ein, ich weiß nicht, habt ihr Beau Is Afraid gesehen? Das ist so ein richtiges,
ja.
Das
hat mich, nee, muss Beau, ich immer noch leider.
Also ist halt ein Mann, der Mensch, der unter Panikattacken leidet und seine ganze Umgebung in einer völlig übertriebenen, halt nicht realistischen, alles macht mich fertig und ist das furchterregendste der Welt Realität sieht. Und das ist das Apartment von Hoffman. Er kommt halt so rein und dann hört was, irgendwas hinter einer Tür, zieht natürlich sofort seine fucking Desert Eagle aus der Tasche.
Völlig irre.
Und stellt sich raus, das ist einfach die Tür von einem Nachbarn. Aber er hört irgendwas und geht so ganz nah dran. Und wenn er direkt vor der Tür ist, reißt diese Nachbarin ihre Tür auf und da ist einfach so ein riesiger Hund, der völlig austickt und sie stand dann einfach mit dem mehrere Minuten in dem Flur, bis Hoffman da dran war und sie stolpert auch so direkt aus ihrer Wohnung mit diesem bellenden Hund raus und ist so, Pee-wee, stop it, you fucker! Und Hoffman ist so, Jesus Christ, dreht sich dann um, geht so zum Aufzug, dann geht der Aufzug auf und es kommen so 43 Leute da draußen, so, do you mind? Und kommen ihm alle so entgegen. Und ich finde, das war die absurdeste, also es war jetzt gar nicht so schlimm alles, aber der ist halt so ein erfolgreicher Polizist, dass der in dem abgeranztesten Apartment mit den schlimmsten, ja, Nachbarn der Welt wohnt, fand ich extrem lustig.
Beau Is Afraid trifft's extrem, oder? Gut. Das ist eine sehr witzige Beobachtung, ja.
Da muss ich dran denken. Zweite Beobachtung. Holy shit, war das Editing scheiße. Ist der gleiche Editor, ja, wie sonst auch. Wer zum Fick hat sich denn ausgedacht, dass jetzt plötzlich ständig Schreie in die Fallen reingeschnitten werden müssen? Das machen, ich weiß nicht, ob das auffallen ist, dass immer, wenn zum Beispiel am Anfang ihm der vor dem riesigen Pendel der Bauch durchgeschnitten wird. Ich glaube, ja, ja, wenn das erste Mal das Pendel den Bauch berührt, ist halt so ein Menschen-Frauenschrei, der dann halt distorted wird, dargestellt. Ja. Und das passiert mehrere Male, wenn irgendwas Schlimmes passiert. So, finde ich halt unnötig. Und in diesen Fallen gibt es immer die schnellen Edits, ne, bam, 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 bam. Und dann, ja, im, ja, ersten, ja, Teil und auch in den ersten drei Teilen werden dann immer so Fotos zwischengemacht. Anscheinend, mhm, haben die hier vergessen, Fotos zu machen. Und deswegen gibt es immer wieder unglaublich ruckelnde Zeitlupen, die mir ständig, ja, aufgefallen sind.
Das stimmt.
Das sieht so, das scheiße aus. Da hatten sie offensichtlich zu wenig Film und Braun muss, das muss jetzt 50. Das mal, Leute, das habe ich in meinem Mad Max Video gerade gemacht, weil ich Trailer-Footage von Mad Max Furiosa nehmen musste und diese Szenen langziehen musste. Das sollte nicht in einem fucking Hollywood-Film passieren.
Es gibt auch eine sehr dumme Szene bei der letzten Falle, wo die beiden sich, wo der Junkie und die andere sich den Arm aufschneiden müssen, mhm, wo er einmal so wirklich eigentlich auf dem Boden kollabiert und dann in der nächsten Szene steht er wieder oben und die beiden kuscheln vermeintlich, wenn, ja, sie, ja, die Arme in der Falle haben. Das ist auch
wild einfach zusammengeschnitten, wie so ein Musikvideo.
Das ist einfach, ja, es ist sehr wild, um es mal so zu sagen. Mhm. Aber nicht mit dieser Finesse, wie das Teil 4 war, wo was ja auch zu Recht, wo ihr mich zu Recht auch drauf gehypt habt und was ich wirklich auch sehr witzig fand teilweise. Der Film war relativ, also visuell relativ langweilig.
Ja, das finde ich auch. David Huckel ist der Production Designer der vorherigen Filme. Die rekrutieren ja immer aus ihren eigenen Mitarbeitern.
Aus ihren eigenen Reihen.
Genau. Ja. Er war vorher der Second Unit Director und halt der Production Designer und hat jetzt hier die Regie übernommen. Das war der auch schon bei Saw 4 ursprünglich Regie führen sollte. Ja. Du, lieber Benny, bist ja, trittst ja auch ins Internet als bekennender Boondock Saints-Kenner.
Ja, wer es nicht weiß, um den Gag kurz zu erklären, mein allgemein bekannter Handle im Internet, wo ich unterwegs bin, ist Blutiger Pfad, eine Anspielung auf den Blutigen Pfad Gottes, ein Film, den ich viel zu früh gesehen habe und der mich als Teenager extrem scheinbar geprägt hatte und der Name ist irgendwie an mir kleben geblieben. Ja.
Ist dir aufgefallen, dass es hier einen Schauspieler aus Boondock Saints gibt?
Nein.
Der Journalist, der nervigste Journalist aller Zeiten, Carlo Rota.
Oh shit, ja! Mhm. Holy fuck, ja! Das boah, krass, ich habe ihn nicht erkannt, fuck.
Das wollte ich unbedingt noch erwähnen. Ja, ich kenne den auch noch irgendwo anders her, aber ich weiß leider nicht, aus welchem Film ich den noch kenne.
Was so ein bisschen weniger Haare ausmachen, ne? Holy shit.
Ich finde übrigens wirklich, der spielt den unerträglichsten Charakter aller Zeiten.
Ja, er ist ein sehr nerviger Wise-Ass. Das ist auch sehr schön, wie er dann niedergestreckt wird. Finde ich sehr, ja, fand ich sehr befriedigend.
Das war befriedigend. Und ich habe noch eine letzte Notiz, die ich hier stehen habe. Und diese Notiz ist einfach nur Warrior Within Ass Soundtrack.
Fuck, der war Jakavetta. Ich krieg zu viel. Damit hast du mir gerade einen echten Mindblow verpasst, ey. Nice. Holy shit. Nice.
Also du hast halt während der ganzen Polizeiszenen wirklich, also ich weiß gar nicht, was das, ob sie sich das aus irgendeiner Library rausgezogen haben, einfach völlig austauschbare, leichte Percussion im Hintergrund. Und dann immer, wenn halt irgendwo eine Action-Szene oder eine Fallenszene kommt, hast du halt einen Hintergrundsong aus Warrior Within, der läuft. Fand ich alles nicht so toll.
Ich weiß nicht, Björn, hast du da noch was hinzuzufügen, was das ganze Editing angeht? Ich meine, das war ja was, wo wir in der letzten Episode da uns sehr drauf versteifen konnten. Vor allem ihr zwei, ihr das auch richtig abgefeiert habt. Wie geht's dir denn damit so?
Also mir ist es jetzt im Nachhinein, glaube ich, jetzt wo Robin das nochmal drauf hingewiesen hat, wesentlich mehr aufgefallen. Ich glaube, ich war einfach in dem Moment, weil ich ja den Vierer und den Fünfer nochmal zusammengeguckt habe, ich war einfach wahrscheinlich so direkt drin und es ist mehr drauf aufgefallen. Also, ah ja, okay, wir haben jetzt halt nicht mehr diese absurden Cuts drin. Das Color Grading in dem Film ist immer noch eine Katastrophe. Also das ist glaube ich im Fünfer mit am schlimmsten teilweise, dass du hast wirklich das Gefühl, du guckst dir einfach eine billige TV-Produktion an.
Wirklich, diese also erste Polizeistation-Szene, wo die Pressekonferenz haben. Holy fuck.
Ja, also auch als ob irgendwie so, ich weiß auch nicht, was sie da gemacht haben. Also da ist noch Arbeit extra reingeflossen, um in der Bildbearbeitung noch so ein bisschen so das, ne, hier so das ganze, ich weiß nicht, die Weißwerte da irgendwie, als ob das so outblown irgendwie die ganze Zeit aussieht da. Mhm. Also keine Ahnung, was man da mit dem Bildmaterial gemacht hat, um das so aussehen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das damals dann eher so der, keine Ahnung, Trend war, irgendjemand, der daran gearbeitet hat, war so, ja, das kenne ich von meiner TV-Serie, dann machen wir das genauso. Und hat das das einfach so durchbearbeitet. Das ist irgendwie noch etwas. Und es wird ja im Hintergrund ja nochmal diese Plot so ein bisschen aufbereitet mit Jigsaws Frau, was ja dann im nächsten Teil dann richtig zu seiner Geltung kommt. Und Spoiler, ich hab den Sechser mittlerweile auch schon geguckt.
Alter, okay, aber nicht jetzt mal nicht spoilen.
Den nicht spoilen. Aber es ist lustig, wie sie im Fünfer noch sehr zurückhaltend ist.
Sie wird auch relativ wenig gezeigt.
Ja.
Ihr habt mir das so verkauft, dass die ganze Zeit jetzt da ist und nur rumnervt mit ihrem nicht vorhandenen Schauspiel.
Nee, das kommt dann erst im sechsten Teil, ist sie dann eben richtig drin. Und da hat sie dann auch, glaube ich, das Gefühl, jetzt muss ich halt richtig schauspielern, jetzt muss ich hier ordentlich mich irgendwie reinhängen. Ganze
noch im wahrsten Sinne des Wortes ihren What's-in-the-Box-Moment?
Ja, noch, naja, nicht so, aber es ist, du wirst es dann sehen, wenn du in den Sechser guckst. Also das ist wirklich ich glaube, das ist so mit Abstand das schlechteste Schauspielen der gesamten Reihe. Und hier ist es noch eher reduziert.
Punkt, wo ich mich drauf freue.
Hier ist es nicht gut, aber hier habe ich auch nicht das Gefühl, dass sie versucht, so, nee, okay, gut krass zu schauspielern.
Ja, sie hat halt kaum Gelegenheit, ne? Sie ist ja,
ich wollte gerade sagen, naja, sie ist 5 Minuten zu sehen und macht eine Kiste auf und
also guckt, ich finde das macht, in die Kamera. Ich muss auch sagen, ich finde, das macht sie schon beeindruckend schlecht, wie sie Aufgabe ist in hier halt in der, also diese Szene, wie sie das ist so, eine der ersten Szenen in diesem Film ist halt einfach, wie sie bei einem Anwalt sitzt und sie über das Vermächtnis von Jigsaw reden und vorher sitzt sie in einem Wartezimmer und das ist alles so fucking lang. Und sie sitzt da einfach nur still da die ganze Zeit und ich dachte mir so, ich glaub dir das nicht, dass du gerade still in einem Raum sitzt. Ich weiß nicht, wie du es schaffst, Kopfs, aber ich glaube dir nicht, dass du still im Raum gerade sitzt. aber ja, du hast völlig recht, das sind nur kleine Szenen. Sie sagt dann später nochmal, das übrigens, diese zweite Szene finde ich aber auch sehr lustig, nicht weil wegen ihrem Schauspiel, sondern weil einfach sie ruft halt beim FBI an und sagt, darf ich mal mit dem Chef des FBIs sprechen? Und dann sagt ihm jemand, ja, ja, klar, komm einfach rum. Und dann sagt ihm, ich werde verfolgt von einem ihrer Männer. Das ist diese Vorstellung, dass du, also ist natürlich nicht der Chef vom FBI, aber trotzdem, dass du einfach beim FBI anrufst und dir einen Termin machst. Ich mag diese Vorstellung sehr, sehr gerne.
Das ist noch so ein Punkt, wo ich beim Film dann gedacht habe, okay, alles klar, es ist noch nicht ganz so extrem. Weil ich hatte auch so, als ich geguckt habe, ich war so, okay, das ist nicht gut, das ist jetzt kein gutes Schauspielern, aber ich habe das irgendwie schlechter in Erinnerung. Und dann, als ich dann den Sechser geguckt habe letztens, so vor ein oder zwei Wochen, war ich dann, ah, okay. Da geht's dann erst in den Overdrive.
Ist das so, dass immer der nächst schlechtere Film den vorhergehenden direkt rehabilitiert aus dem Schönheits-
ja. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, Saw 5 ist ein Tiefpunkt für die Reihe, aber sehe auch, dass man da anderer Meinung sein kann und bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher. Ne? Ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, das mit Abstand, jetzt wird's wieder richtig gut, aber ich finde schon, Saw 5 ist da ein Tiefpunkt. Eine Sache wollte ich noch modifizieren gerade. Ich kenne den Schauspieler, den wir gerade besprochen haben, aus Boondock Saints, übrigens aus 24, Carlo Rota. Der hat
natürlich kennst du den aus 24.
Der hat eine große Nebenrolle, mehrere Staffeln lang in 24. Irgendwann können wir...
Ey, der war ein Jakawetter, also in Boondock Saints war der auch extrem wichtig.
Ja,
so.
Also wir können irgendwann unsere neuen Staffelbesprechung von 24 dann auch mal machen.
du Scheiße!
Da bin ich auch sofort mit dabei. Aber zunächst einmal würde ich gerne von euch hören, Benni, kannst du immer anfangen, wie würdet ihr den Film denn ranken in der Reihe?
Ich habe weiterhin nur drei Filme, die ich jetzt zum heutigen Stand dieses Podcasts ranken kann. Weiterhin ist der dritte natürlich jetzt auf meiner Eins. Dann kommt der vierte, obwohl er ein weirder Clusterfuck ist. Und Axel ist dann eben der fünfte bei mir auf dem dritten Platz. Ist irgendwo eine natürliche Progression, möchte man fast sagen. Ist abfallend. Mal gucken, ob der Trend so weitergeht für mich. Ich glaube, bei euch wird es schon ein bisschen komplizierter, oder Björn?
Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass es so knapp werden würde. Also bei mir schließt sich auch Saw 5 hinten an.
Ach krass.
Also ich finde den immer noch schlechter als den Vierer, aber nicht mehr mit so viel Abstand, als es früher war. Also weil aus meiner Erinnerung war es so, ja, Saw 4 war noch, habe ich glaube ich noch gemocht, und dann 5 fand ich halt absolut grässlich. Und jetzt beim Rewatchen habe ich festgestellt, die sind sich doch ein bisschen ähnlicher als gedacht, aber das liegt, glaube ich, daran, dass ich einfach dieses Mal wusste, auf was ich mich einlasse, und auch so die Zusammenhänge von Saw 4 und Saw 5 konnte ich irgendwie ein bisschen mehr wertschätzen, weil ich sie einfach direkt hintereinander geguckt habe. Aber ja, der ist bei mir jetzt noch hinterm Vierer auf dem letzten Platz.
Ja, da ist das bei uns dann doch auch so. Da bin ich dann doch überrascht, dass wir dann doch gar nicht bei dem endgültigen Ranking ähnlich sind. Also bei mir, ich habe mir auch eine Letterbox-Liste mal angelegt. Deswegen, mein Stand ist gerade konkret Saw 1, Saw 3, Saw 4 und dann Saw 2 und dann Saw 5, weil ich ja Saw 2 ein bisschen weniger mag als ihr noch. Okay, Leute, dann haben wir es ja wieder geschafft.
Wir haben es mal wieder geschafft.
Wirklich. Und es ist kaum zu glauben, wir haben die erste Hälfte dieser Reihe nun damit hinter uns. Oh, du Gott. Noch nicht, Benni, du hast noch nicht die erste Hälfte für dich geschafft. Nee.
Ich weiß auch nicht, ob es eine erste Hälfte für mich gibt. Ich probiere ja die ganze Zeit irgendwie den Absprung zu schaffen, aber ich krieg's nicht hin. Ich komme jede Folge wieder ab jetzt.
Wenn du nach Saw 5 abspringen würdest.
Das wäre schon dumm,
das
ne?
Das wäre dumm. Das muss ich definitiv so sagen.
Ich muss mindestens noch Teil 6 gucken und 7 wahrscheinlich auch, ne?
Also 7 ist ja die ursprüngliche Reihe, wo es aufhört, und dann würdest du verpassen, wie sie versuchen, diese Reihe wiederzubeleben. Also ich sag dir, es lohnt sich mit jedem Teil. Jeder Teil hat was, wo es sich lohnt, wieder reinzugucken und auch reinzuhören, liebe Freunde. Ich möchte mich ganz doll bedanken, dass alle wieder zugehört haben. Auch, dass ihr euch wieder Zeit dafür genommen habt. Jede dieser Aufnahmen ist ein Highlight meines Tages, weil das macht mir immer sehr, sehr viel Freude.
Ja, für mich war es heute begleitendes Trinken, und ich fand es sehr schön.
Ja. Björn, fandest du es auch schön? Sag doch mal.
Ich fand's wie immer großartig. Ich liebe, also es ist immer, ich freue mich natürlich immer wesentlich mehr auf die Besprechung als die Filme selber. Ich glaub, das vielleicht habe ich auch einfach dieses Mal mehr Spaß noch an den Filmen, einfach weil ich weiß, dass es nachher zu dieser Besprechung kommen wird.
Das ist es ja. Also weil man immer so im Hinterkopf hat, egal wie dumm eine Szene ist, man reibt sich schon die Hände und sagt so, was wird Robin wohl dazu sagen? Hat er wieder einen witzigen Funfact und findet Björn vielleicht sogar gut gegen alle Erwartungen und Vernunft und wird da hier eine Vater-Sohn-Geschichte hinein implementieren und du bist so, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, was hier in dem Podcast passiert. Es ist einfach geil. Ich liebe es.
Nächstes Mal hoffe ich dann auch wieder mehr der Updates zu den Trivias und den völlig nebensächlichen Fakten zu haben. Da werde ich mir auf jeden Fall wieder den Audiokommentar auch reinziehen. Konnte ich dieses Mal nicht. Dieses Mal musste ich.
Also ist kein Problem. Du hast dieses Mal scharf investigiert und einfach Beobachtungen gemacht. Ist auch schön.
Ganz genau. Sehr schön, Leute. Dann kommen wir doch zum Ende, oder? Und bedanken uns mal wieder und verabschieden uns.
Tschüss.
Bye-bye.